den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich auch in Deutschland die Überzeugung durch, dass es neben den primär von der Wissenschaft genutzten Büchersammlungen auch öffentlicher Bibliotheken bedarf, die sich an die ganze Bevölkerung richten. So wurde 1899 in der Hamburger Neustadt die erste Bücherhalle eröffnet. Innerhalb von 25 Jahren wuchsen diese Hamburger Volksbibliotheken enorm an und waren reichsweit führend, was die Anzahl der verliehenen Medien anging. Obgleich am 29. März 1925 die erste Runde der Reichspräsidentenwahl lief, gehen wir, bevor es morgen die Ergebnisse gibt, in die Bibliothek und gratulieren zusammen mit den Hamburger Nachrichten des Tages den Bücherhallen zu ihrem ersten Vierteljahrhundert. Während die öffentlichen Bibliotheken aktuell wieder an Bedeutung gewinnen und eine Transformation zu Orten der Begegnung von Workshops, Kursen, Veranstaltungen durchmachen, gibt uns Frank Rieder einen Einblick in die frühe Geschichte der Ausleihestatistiken der Hamburger Bücherhallen.
Werden und Wachsen der Bücherhalle zur 25-Jahr-Feier der Hamburger öffentlichen Bücherhalle. Ein soziales Zeitalter verlangt universelle Bildungsanstalten. Wie es die Schule für alle Volksangehörigen geschaffen hat, so gehört zu ihm auch die Bücherei für alle, eine Anstalt, die alle in den Büchern aufgespeicherten Schätze des Gemüts, der Fantasie, des Könnens und des Wissens spendet, eine Anstalt öffentlich, insofern sie von der Gesamtheit aus gemeinsamen Mitteln erhalten wird, die Bücherhalle. Merkwürdigerweise hat es in Deutschland länger als in anderen Staaten gedauert, bis man anfing, Bücherhallen zu errichten. Vor 70 und mehr Jahren fanden Engländer in Deutschland reisend vielfach kommunale Bibliotheken, aber für die Gelehrten. Sie gingen hinüber und schufen auch kommunale Bibliotheken, aber fürs ganze Volk. Um dieselbe Zeit entwickelte sich auch in den Vereinigten Staaten die gemeinnützige Idee der kommunalen Bibliothek. In beiden Ländern englischer Zunge schoss innerhalb weniger Jahrzehnte die neue Anstalt in die reichste Blüte mit der Triebkraft solcher Institutionen, die im Gesamtorganismus der Nation eine große und wichtige Funktion ausüben. 4 Jahrzehnte glänzender Entwicklung hatte die Public Library, wie man die neue Anstalt drüben einfach nannte, als sie für Deutschland Beispiel zu werden begann. Aber die Volksbibliothek der ersten Jahrzehnte in Deutschland zeigte zunächst wenig Triebkraft, wollte nicht leben und nicht sterben. Der Umschwung begann anfangs der 90er Jahre. Mitte 1892 entwarf der Berliner Stadtbibliothekar Dr. Buchholz einen Plan der Erneuerung der stagnierenden städtischen Volksbibliotheken. Im gleichen Jahr erschien Eduard Reyers Buch »Entwicklung und Organisation der Volksbibliotheken«. Die Chicagoer Weltausstellung 1893 zog Deutsche hinüber, die sich dort für die Public Libraries begeisterten und dann für das dort Gesehene in der Heimat Propaganda machten. Die öffentliche Meinung Deutschlands wandte sich dann allmählich mit Eifer der neuen Sache zu, und bald zeigte es sich, dass bei aller Verschiedenheit der politischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse das Bedürfnis bei uns in gleich starkem Maße bestand wie drüben. In allen größeren und mittleren Städten erwuchsen die Volksbibliotheken. Sie traten neben Gelehrte und Fachbibliotheken anderer Art wie die der Universitäten und Akademien. Es gab in Deutschland nur wenige Städte, in denen die Bücherhalle gar nichts vorfand als etwa eine alte Volksbibliothek alten Schlages, die sog sie dann einfach auf. In solchen Städten konnte die Einheitsbücherei, ein geschlossener städtischer Bibliotheksorganismus, entstehen, so in Charlottenburg, Elberfeld, Dortmund, Osnabrück und andernorts. Aber in der Mehrzahl der Orte hatte sich die Bücherhalle mit den bestehenden Stadtbibliotheken auseinanderzusetzen, deren auseinanderstrebender Organismus eine Verschmelzung unmöglich machte. So ist das Verhältnis der verschiedenen Bibliotheksarten in den Städten das mannigfaltigste. In Hamburg gab es bis zum Jahre 1899 noch keine Bibliothek für die Masse des Volkes. Wohl besaß die Stadt eine hervorragende kaufmännische Bibliothek in der Kommerzbibliothek, ebenso eine vortreffliche technische Sammlung als Teil der Bibliothek der Patriotischen Gesellschaft und vor allem die 400 Jahre alte Stadtbibliothek. Aber die beiden ersten sind Privateigentum und alle drei nur einem Teil der Bevölkerung und in der Hauptsache Studienzwecken zugänglich. Der Patriotischen Gesellschaft blieb es vorbehalten, nach langsamem Wirken im Verborgenen am 2. Oktober 1899 im alten Lombardgebäude an den Kohlhöfen, das der hamburgische Staat zur Verfügung stellte, die erste Hamburger öffentliche Bücherhalle zu eröffnen. Als der erste Bibliothekar Dr. Nörrenberg die Tore öffnen konnte, standen dem Publikum 6000 Bände zur Verfügung, von denen eine stattliche Reihe durch Schenkungen in den Besitz der Bibliothek gelangt war. Geldsammlungen in der Bevölkerung selbst taten ein Übriges. Mit Rechtsanwalt Dr. Hallier an der Spitze waren der Arbeitsausschuss und die Kommission, in deren Hände die Patriotische Gesellschaft die Leitung der Bücherhalle legte, begeistert an der Arbeit, dem jungen Werk glücklich durch alle Klippen zu helfen. Freilich hatte das alte Lombardgebäude an den Kohlhöfen wenig Verlockendes an sich, und dennoch füllten sich die Räume bald mit vielen lesehungrigen Menschen, dass man zu der betrübenden Einsicht gelangen musste, die Mittel waren nicht annähernd imstande, dem Bedürfnis der Menge zu genügen. Der Büchermangel machte sich von Tag zu Tag mehr bemerkbar. Während nun einerseits große Vereine Hamburgs, wie zum Beispiel die Literarische Gesellschaft, sich das Verdienst erwarben, ihren Mitbürgern in öffentlicher Versammlung den Wert und die Aufgaben freier öffentlicher Bibliotheken zu schildern, während weitsichtige Männer in begeisterten Worten die Opferfreudigkeit der Hamburger anregten, legten Senat und Bürgerschaft den festen Grundstock, auf dem nun sicher weitergebaut werden konnte. Die im April 1901 auf 5 Jahre bewilligte jährliche Staatsunterstützung von 20.000 Mark ermöglichte es der Patriotischen Gesellschaft, den Betrieb der Kohlhöfenbibliothek fortzuführen und auszugestalten. Sie brachte aber auch gleichzeitig das Unternehmen den Zielen, die den Gründern stets vorgeschwebt hatten, einen bedeutenden Schritt näher. Neben der staatsseitigen Hilfe erschlossen sich zum Glück für die Bücherhalle allmählich auch andere Quellen. So hatte seit Jahren die Ersparungskasse von 1819 bestanden, ohne dass noch Ansprüche auf das Kapital von Interessenten erhoben werden konnten. Die leitenden Körperschaften Hamburgs bezeichneten es daher als eine glückliche Lösung, als der Sicherheitsfonds im Betrage von 150.000 Mark zum Besten der Bücherhalle Verwendung fand. Mit einem Aufschwung, an dem selbst die größten Optimisten unter den Gründern kaum je gedacht hatten, wuchs das Unternehmen heran. Eine lokale Beschränkung des Instituts zeigte sich bei dem weitverzweigten Hamburger Gemeinwesen als unmöglich. Es mussten Zweiganstalten entstehen, wenn das aufblühende Werk wirklich zu einem Kulturfaktor im Hamburger Leben werden sollte. Im Januar 1903 erstand in den Räumen der ehemaligen Impfanstalt am Pferdemarkt die erste Tochteranstalt, die in ganz kurzer Zeit einen nie geahnten Aufschwung nahm. Diese erste Filiale wurde im Jahre 1915 in die Mönckebergstraße verlegt. In den Jahren 1905, 1909, 1912 und 1915 entstanden dann die Filialen in den Vororten Rothenburgsort, Barmbek, Hammerbrook und Eilbek. Die erste Bücherhalle konnte im Januar 1910 mit der ersten deutschen Freihand in das neue Gebäude Kohlhöfen einziehen. Einige Zahlen seien gegeben, die das große Bedürfnis nach der Volksbibliothek in Hamburg und ihre Inanspruchnahme beleuchten. In den 25 Jahren ihres Bestehens verlieh die Bücherhalle in ihren Gebäuden insgesamt 33 Millionen Bücher an die Hamburger Bevölkerung. Ihre Höchstausleihe von 2,5 Millionen Bänden, das ist mehr als je eine andere deutsche Bibliothek, als auch Berlin mit fast 30 Volksbibliotheken jährlich verliehen hatte, erreichte sie im Kriegsjahre 1916. In demselben Jahr wurde auch die Höchstzahl von Jugendschriften, insgesamt 324.288 Bände, ausgegeben. Unter den Nachkriegs- und Inflationsverhältnissen litten natürlich auch sehr die finanziellen Mittel der Bücherhalle. Gegen das Jahr 1916 musste die Gesamtzahl der ausgeliehenen Bücher des Jahres 1923 auf weniger als die Hälfte zurückgehen. Die Leistungen der Bücherhalle wurden immer nur ermöglicht durch die Unterstützung der Hamburger Regierung und die Großzügigkeit wohlhabender Förderer. Auch jetzt will der Staat erfreulicherweise wieder eingreifen, hat doch erst in diesem Jahr die Bürgerschaft auf Antrag des Bücherhallenausschusses mit Unterstützung sämtlicher Parteien 100.000 Mark zur Erweiterung des Bücherbestandes bewilligt. Kräftig wird am Ausbau gearbeitet. Sind erst die Vorortsfilialen nicht mehr wie seit der Zeit der größten Finanznot nur jeden zweiten Tag offen, werden die Jugendschriftenabteilungen wiederhergestellt, die in den Inflationsjahren einschliefen, und erhält das rechte Alsterufer in den dafür vorgesehenen Räumen in der Eppendorfer Badeanstalt eine Bücherhalle, eine neue Filiale. So bedeutet das alles neuer Aufstieg und Aufblühen der großen Hamburger Volksbibliothek, der Verbreiterin und Vermittlerin der geistigen Schätze unseres Schrifttums.
Wir grüßen die Bücherhallen, ein Hoch auf die öffentlichen Bibliotheken und ein Hoch auf unsere HörerInnen. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.